Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Und darin begrüße ich jetzt Martin Schulze-Wessel, Professor für die Geschichte Ost- und Südosteuropas an der LMU in München. Guten Morgen, Herr Schulze-Wessel.
Schönen guten Morgen.
Sie haben, ich übernehme eine Formulierung von Ihnen, ein Buch von einer mittleren historischen Tiefe geschrieben. Es heißt Der Fluch des Imperiums, Untertitel Die Ukraine, Polen und der Irrweg in der russischen Geschichte. Was bitte ist bei diesem Thema eine mittlere historische Tiefe?
Ja, das muss man in der Tat erklären. Also ich wende mich gegen zwei Sichtweisen. Das eine ist so eine ganz in der Gegenwart Verhaftete, die den Krieg erklärt als eine Entscheidung Putins, einfach zu seiner Machtsicherung. Der Krieg hat viel mit Putin zu tun, aber er beruht auf kulturellen und historischen Grundlagen, die man begreifen muss. Diese historischen Grundlagen gehen aber nicht beliebig tief in die russische Geschichte zurück. Also ich halte ganz wenig davon, wenn gesagt wird, und solche Stimmen gibt es heute, dass Russland seit dem Mittelalter antieuropäisch war oder seit den Mongolen-Invasionen. Mein Ansatz ist eben ein mittlerer. Ich glaube, dass man eine historische Kontinuität begründen kann, die mit der imperialen Zeit Russlands beginnt, also mit Peter dem Ersten, der häufig auch Peter der Große genannt wird, also mit dem Beginn des 18. Jahrhunderts. Und diese Zeit, die damals beginnt, reicht eben bis in die Gegenwart.
Die Geschichte, ein Zitat von Ihnen, die Geschichte der imperialen Expansion Russlands nach Westen kann man als die Geschichte von misslungenen Verdauungsprozessen betrachten. Das zielt, das sagen Sie selbst, auf ein Zitat von Rousseau mit der Verdauung. Was sagt denn Rousseau da schon so früh?
Ja, das ist ein bemerkenswertes Zitat von dem französischen Aufklärer Rousseau, der ein Zeitgenosse der Teilung Polens war. Und er sah eben, dass die Teilungen nicht von den Polen nicht verhindert werden können, dass Polen, aber auch Preußen und die Habsburger Monarchie sich Teile Polens eben einverleiben werden. Und sein Appell an die Polen war, entwickelt ein starkes Nationalgefühl und mit diesem inneren Zusammenhalt werdet ihr als Nation die Teilung überleben. Und das ist ja in der Tat auch geschehen. Also die Polen haben im 19. Jahrhundert dann ein starkes Nationalgefühl entwickelt, immer wieder die Teilung durch Aufstände in Frage gestellt und sind dann 123 Jahre nach der Teilung zu einer unabhängigen Nation geworden nach dem Ersten Weltkrieg.
Nun schreiben Sie über Pfadabhängigkeiten in der Geschichte und schon im Titel liegt das ja drin, der Fluch des Imperiums. Ist es denn, mal ganz naiv gefragt, ein Fluch, ein so großes Land zu sein, dass man dann einfach immer so auftreten muss?
Nein, aus meiner Sicht hängt es nicht in erster Linie mit der Größe des Imperiums zusammen und mit Fluch, auch das muss man erklären, meine ich eine lange Kontinuität, der man schwer entrinnen kann. Und was ich in meinem Buch beschreibe, ist eine allmähliche Entwicklung hin zu einer imperialen Politik Russlands, die sich dann verselbstständigt und die auch in der Kultur wirksam wird. Also es entsteht eine imperiale Kultur Russlands, in der man die eigene Nation nur noch als imperiale Nation verstehen kann. Und dann wird es aus dieser Binnensicht selbstverständlich, dass beispielsweise die Ukraine dazugehört. Und dieses imperiale Mindset ist der Fluch. Und über diesen Fluch muss Russland nach dem Krieg hinwegkommen, sonst wird es keinen wirklichen Frieden geben.
Nun vielleicht eine kleine Abschweifung zu der Machart des Buches. Sie erzählen das sehr faktenorientiert und nüchtern als Historiker und dann gibt es manchmal kursive Passagen darin. Was machen Sie in diesen kursiven Passagen?
Ja, die kursiven Passagen vergegenwärtigen die Erzählung. Also in der Tat geht es mir um eine historische Erzählung. Ich versuche, die Leserinnen und Leser auch zu faszinieren mit diesem historischen Verlauf, der so hohe Folgerichtigkeit hat und aus meiner Sicht eben auch einen hohen Erklärungswert. Und aus dieser historischen Erzählung werden immer wieder Reflexionen in die Gegenwart geboten, also da, wo der Zusammenhang zwischen Geschichte und Gegenwart so handgreiflich ist, da versuche ich das deutlich zu machen in den kursiv gesetzten Passagen.
Nun reden wir über Russland, über Polen, auch sehr viel über die baltischen Staaten, die ja auch betroffen sind. Und dann gibt es so einen großen schweigenden Dritten, der aber mit dazugehört. Und das sind die Imperien, die deutschsprachigen, das Habsburgerreich und Deutschland. Und auch da gibt es ja eine Bindung bis heute. Und das ist die seltsame Tradition der Russlandbindung. Wir denken, das geht vielleicht seit Rapallo so, aber das ist auch viel älter, diese deutsche Russlandbindung.
Ja, in der Tat. Also Deutschland und speziell eben die deutschsprachigen Staaten Preußen und die Habsburger Monarchie, die sind Teil der Geschichte. Und zwar ein ganz wichtiger Teil. Und deswegen ist es halt auch so bedeutsam, dass man sich in Deutschland mit dieser Frage beschäftigt. Die Entstehung von Russland als Imperium ist ohne deutsche Einflüsse gar nicht denkbar. Das sind vor allen Dingen die engen Beziehungen zwischen Preußen und Russland im 18. Jahrhundert. Beide Mächte sind gemeinsam Großmächte geworden, Teil der europäischen Pentarchie geworden. Und dieses Bündnis gründete auf der Herrschaft über Polen und Ostmitteleuropa. Und in der Tat zieht sich diese deutsch-russische Verbindung mit ihrem Exzeptionalismus, zieht sich durch die ganze Geschichte, also angefangen vom frühen 18. Jahrhundert bis hin zu den engen Verbindungen im Energiebereich bis an die Schwelle unserer Tage.
Könnte man überspitzt davon sprechen, dass das sehr lange eine Verbindung von zwei Tätern war und dann ist einer doch resozialisiert worden?
Ja, kann man sagen, wobei wir ja auf die Resozialisierung des Zweiten auch hoffen. Also das ist die große Hoffnung, die in diesem Buch steht, dass Russland es gelingt, diesen Fluch zu begreifen, zu erkennen, die Verfehltheit eines bestimmten Teils der russischen Geschichte. Es geht ja nicht um die russische Geschichte als solche und daraus eben auch Folgen zu ziehen. In der Tat sind die Verwerfungen der deutschen Geschichte ja in vieler Hinsicht viel größer. Also wenn man an den Zweiten Weltkrieg und die Besatzungsherrschaft im östlichen Europa und speziell an den Holocaust denkt. Und man muss, wenn man auf Russland schaut, auch immer bedenken, wie lange Deutschland gebraucht hat, um über seinen eigenen imperialen Fluch, der nun im deutschen Falle auch eine rassistische Komponente hatte, darüber hinwegzukommen.
Etwas unüblich für einen Historiker, aber Sie haben zumindest in einem Absatz eine positive Zukunftsvision, die einen staunen macht. Die lautet nämlich, ohne Imperium könnte Russland ein euroasiatisches Kanada werden.
Ja, in der Tat. Ich meine, Russland hat so viele positive Voraussetzungen. Es hat ein großes Territorium, das waldreich ist, und es hat eine funktionierende Landwirtschaft, es hat intelligente Menschen, es hatte gute Bildungseinrichtungen. Dieses Land könnte eine sehr prosperierende Zukunft haben. Und der Vergleich mit Kanada liegt wegen der äußeren Parameter, liegt er nahe, und auch weil Kanada eine gute Politik gegenüber den eigenen ethnischen nationalen Minderheiten hat, die Russische Föderation ja auch immer noch hat. Also Russland muss auch lernen, einen guten Umgang mit den Tataren oder Tschetschenen zu finden. Und Kanada könnte dafür ein Modell sein. Und es bräuchte eben nach dem Krieg Politiker, Politikerinnen, die diese Vision oder eine ähnliche Vision den Wählerinnen und Wählern glaubhaft vermitteln. Also darum muss nach dem Krieg in Russland gerungen werden.
Ich bin natürlich als Leser, der nicht aus Ihrem wissenschaftlichen Milieu kommt, über etwas gestolpert. Sie werden es ahnen, nämlich mit der korrekten Transliteration der Namen aus dem Ukrainischen, aus dem Russischen und Polnischen. Das liest sich sehr ungewöhnlich. Also Boris Jelzin hat gar nichts mehr mit unserem Jelzin, wie wir ihn kennen, zu tun. Ich nehme an, das ist nicht nur wissenschaftlich korrekt von Ihnen gemeint, sondern auch ein bisschen symbolisch. Im Sinne von, ich will das hier nicht auch sozusagen verdauen in meiner Sprache.
Ja, das ist schön gesagt. Also erstmal, man erkennt schon noch alle Namen. Also bei Jelzin ist die Veränderung etwas stärker. Die allermeisten Namen sind ganz, ganz ähnlich, so wie man sie im Zeitungsbild gewohnt ist. Aber bei den ukrainischen Namen in der Tat ist es mir auf eine korrekte wissenschaftliche Schreibweise angekommen und ich denke, dass die sich mit der Zeit auch durchsetzen wird.
Vielen Dank, Martin Schulze-Wessel. Wir sprachen über Ihr Buch Der Fluch des Imperiums, die Ukraine, Polen und der Irrweg in der russischen Geschichte. Erschienen im Verlag CH Beck, 352 Seiten, 28 Euro.